Herzlich willkommen bei Edition Zukunft Klimafragen, der Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Jakob Hallinger. In den USA kann man es bereits essen, ebenso in Israel und Singapur. Fleisch, das aussieht wie echtes Fleisch und auch genauso schmecken soll, das aber im Labor hergestellt wird. Dafür werden einem Tier schmerzfreie Muskelzellen entnommen und diese dann im Labor zu fertigem Fleisch gezüchtet. An dem Thema erhitzen sich jedoch regelmäßig die Gemüter. Sogenanntes In-vitro-Fleisch oder kultiviertes Fleisch könnte die Fleischproduktion klima- und umweltfreundlicher machen, Tierleid vermeiden und den wachsenden Fleischhunger stillen, sagen die einen. Die österreichische Landwirtschaftskammer sieht in den Produkten, die in der EU noch nicht einmal zugelassen sind, hingegen bereits jetzt eine Bedrohung für die heimische Landwirtschaft und fordert ein Verbot. Um genauer über die unterschiedlichen Argumente rund um Laborfleisch zu sprechen, haben wir heute gleich zwei Gäste eingeladen. Herrn Ivo Schegotta vom Good Food Institute, der daran arbeitet, alternative Proteine in Europa voranzubringen. Und Hannes Reuer, Biobergbauer in Schladming und Initiator und Obmann des Vereins Landschaft Leben, der Konsumentinnen und Konsumenten laut eigenen Angaben zeigen will, wie Lebensmittel in Österreich produziert werden. Herr Reuer, Herr Schegotta, vielen Dank, dass Sie heute hier mit uns im Podcast sprechen.
Hallo, grüß Gott, danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Vielleicht beginnen wir mit einer kulinarischen Frage. Laborfleisch ist ja hierzulande noch nicht zugelassen, in anderen Ländern aber bereits schon. Wenn es das hierzulande auch gäbe, wären Sie interessiert, das zu kosten?
Also ich glaube, dass das, man muss ein bisschen aufpassen, dass es in andere Länder gibt. Also in Reinform, so gibt es noch nicht. Es wird beigemengt in Kleinstmengen. Also wie in Singapur gibt es ein Produkt, das haben wir uns angeschaut, sind halt beim Hühnerfleisch dann 3% Hühnerstammzellen dabei oder 3% Hühnermuskelzellen dabei. Also man kommt selten in den Genuss, dass man quasi reine Portion zu sich nehmen kann. Aber wenn, ich würde es natürlich kosten, ja. Also ich glaube, wenn man sich mit Ernährung, mit Essen beschäftigt, dann kann man sich ja nichts verwehren, ja. Also kosten würde es auf alle Fälle, also jetzt einmal aus meiner Sichtweise.
Herr Schegotta, wie wird das bei Ihnen ausschauen? Haben Sie schon mal gekostet? Wie groß wäre da Ihre Neugier?
Ich hatte tatsächlich schon einmal die Möglichkeit, kultiviertes Fleisch zu probieren und fand es auch gut. Und ich würde auch, wenn ein Produkt jetzt auf den europäischen Markt kommt, würde ich es auch probieren. Wie häufig ich das tatsächlich regelmäßig essen würde, ist eine andere Frage, weil ich nicht so häufig solche Dinge esse, aber ich bin da sehr offen.
Wenn man jetzt über Laborfleisch oder kultiviertes Fleisch spricht, hat man das Gefühl, dass es teilweise eine sehr emotionale und hitzige Debatte ist, auch hier in Österreich. Warum ist das eigentlich so?
Naja, man muss schon sagen, der Vorstoß der Landwirtschaftskammer, der kommt ja natürlich nicht unbegründet. Wenn ich heute in Interessensvertretung bin, so wie die Landwirtschaftskammer, dann habe ich natürlich auch die Interessen der Landwirtschaft zu vertreten. Und das Laborfleisch ist sicher eine Sache, die nicht direkt von der Landwirtschaft kommt. Aber wenn man dann vielleicht sozusagen auch vom Acker sozusagen Zucker und Nährstoffe braucht. Aber die ganze Tierhaltung natürlich würde ja damit wegfallen. Und wenn ich jetzt gerade wie in Österreich Fläche habe, die was 50% aus Grünland besteht, aus Gras, das was quasi nicht anders da nutzbar ist, als wie wir den Wiederkäuermagen. Weil nur die Kuh kann sozusagen durch den Wiederkäuermagen dieses Gras für uns verwertbar machen in Form von Fleisch und Milch, dann ist natürlich ein berechtigtes Interesse, dass ich dagegen bin. Und man muss sich natürlich auch anschauen, wer würde weltweit davon profitieren? Ist es die Landwirtschaft oder sind es die Industriebetriebe? Da muss man schon ganz klar sagen, dass Laborfleisch sozusagen von Industriebetrieben produziert werden würde und nicht von bäuerlichen Familienbetrieben. Und in Österreich haben wir rein wirklich bäuerliche Familienbetriebe, die leben davon, die ernähren Familien davon. Aber wenn man weltweit schaut, also man geht davon aus, dass gut die Hälfte der gesamten Lebensmittelproduktion von kleinstbäuerlichen Familien gemacht wird. Also man denkt ja meistens sehr an große Betriebe, an die USA oder irgendwo in Argentinien oder Brasilien. Aber gerade wenn wir in den asiatischen Raum gehen oder wenn wir in den afrikanischen Raum gehen, dann sind ja das oft Kleinstbetriebe. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Und dadurch hat natürlich die Landwirtschaftskammer da schon ein berechtigtes Interesse zu sagen, wir wollen das nicht. Und ich glaube, die Forschung steht ja wirklich erst ganz am Beginn. Also wir bei Landschaft Leben sind ja auch mit der Forschung da sehr kurz geschalten und wissen da relativ gut, wo eigentlich die Forschung steht. Und da muss man schon sagen, das ist ja alles noch Zukunftsmusik. Und dass da natürlich sehr viele Ängste da sind und Emotionen geschürt werden, verwundert mich jetzt persönlich nicht.
Zunächst einmal würde ich die Einschätzung teilen, dass es eine sehr polarisierte Debatte ist. Gerade in Österreich, wir sind ja eine europäische Organisation, arbeiten in verschiedenen Ländern und sehen schon, dass die Diskussion in Österreich besonders emotional geführt wird und auch von verschiedenen Seiten, nicht nur von einer Seite. Und finden das eigentlich schade und würden uns wünschen, dass wir hier eigentlich zu einer eher faktengestützten Diskussion wieder zurückkommen. Und dazu gehören ein paar Dinge. Dazu gehört, dass zum einen in der Debatte im Augenblick einige Fakten drin sind, die man immer wieder liest, die auch immer wieder vorgetragen werden, die so einfach nicht mehr dem Forschungsstand entsprechen. Das ist zum einen die Frage, was ist da in der Nährlösung drin? Sind dort tierische Bestandteile noch drin? Da ist die Forschung inzwischen so weit und die Unternehmen, die wirklich an der Spitze des Marktes stehen, dass sie nicht mehr dieses fetale Kälberserum brauchen, was dort immer kritisiert wird. Auch in der Klimabilanz wird immer gerne irgendwie behauptet, dass kultiviertes Fleisch eine schlechtere Klimabilanz hätte. Es stützt sich aber in der Regel auf eine einzige Studie, die Annahmen zugrunde legt, die eigentlich nichts damit zu tun haben, wie Unternehmen in dem Bereich arbeiten. Und die Studien, die tatsächlich peer-reviewed sind, wo Experten drüber geguckt haben, wie mit empirischen Daten arbeiten, kommen da zu ganz anderen Ergebnissen. Das ist das eine, dass dort viele Fakten behauptet werden, die so nicht stimmen, also Faktenbehauptungen aufgestellt werden. Das andere ist aber, glaube ich, tatsächlich, und da muss ich auch die Branche fragen, ob sie richtig kommuniziert hat in den letzten 10 Jahren, dass die Perspektive von Landwirten lange nicht hinreichend mitgedacht wurde. Am Ende wird nicht kultiviertes Fleisch irgendwie die Tierhaltung ablösen. Das ist was, was lange so im Raum stand. Es wird noch sehr, sehr viele Jahre und Jahrzehnte Tierhaltung geben. Wahrscheinlich wird es immer Tierhaltung geben. Und niemand hat vor, irgendwie die Kuh von der Alm zu holen. Wir sehen ja, wie groß Weidehaltung, welche Rolle das in Österreich spielt und glauben, dass Landwirte da auch einen ganz tollen Job machen und dass das in Österreich besonders nachhaltig ist. Wir glauben aber, wenn man kultiviertes Fleisch nicht sieht als etwas, was es ablösen will, sondern was es sinnvoll ergänzt, was dazu führt, dass wir bei einer global steigenden Nachfrage nach Fleisch nicht in die Situation kommen, dass wir Tierhaltung immer weiter intensivieren müssen in Form von Massentierhaltung, sondern dass es am Ende die nachhaltigen Formen der Fleischproduktion gibt und als Ergänzung kultiviertes Fleisch, dass wir dann zu einem konstruktiven Miteinander kommen und dass niemandem wirklich etwas weggenommen wird. Also ich glaube, diese Diskussion ist nicht als ein Nullsummenspiel zu sehen, wo manche verlieren und disruptiert werden, sondern als ein gemeinsames Miteinander. Ich glaube, das ist was, wo wir erst noch hinkommen müssen und wo die Debatte im Augenblick noch nicht ist, speziell in Österreich gerade noch nicht ist.
Also dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Es ist ja wirklich so, wir haben ja in Österreich wirklich, was jetzt die Tierhaltung betrifft, die strengsten Tierschutzgesetze innerhalb der EU. Wir sind neben Irland die klimafreundlichste Landwirtschaft. Wir sind Bio-Weltmeister. Wir haben ja in Österreich wirklich sozusagen da ein Vorzeigeprodukt. Aber es ist genauso, wie Sie gesagt haben. Ich glaube, man muss das auch dann weltweit betrachten. Und da kommt aber die Krux ins Spiel, ja. Wir hören dann in Österreich immer wieder gerade von Tierschutz- und Umweltschutzorganisationen Zahlen von der ganzen Welt und die haben halt oft mit dieser Produktionsweise, wie wir die in Österreich haben, wenig zu tun. Und wo ich absolut zustimmen kann, wenn man sich gerade den ganzen arabischen Raum anschaut, wo das ganze Rindfleisch dann mit Schiffen hergekarrt wird, sozusagen von Südamerika oder Australien, die Rinder dann lebend transportiert werden, weil sie in diesen Ländern auch geschächtet werden. Und das ist sicher schon ein Riesenproblem, wo ich mir dann selber denke, wenn ich jetzt in Dubai bin oder im Iran oder irgendwo, oder von mir aus auch in Südafrika, ob das dann wirklich nachhaltig ist oder ob es den Tieren da was bringt, glaube ich nicht. Ja. Da würde ich es schon begrüßen eher, wenn man sagt, man hat dort vielleicht einmal in diesen Ländern vielleicht sogar ein kultiviertes oder Laborfleisch. Aber das ist eben, glaube ich, genau mal wichtig, mal da wirklich dann ins Detail zu gehen, von was reden wir überhaupt. Ja. Und dort würde ich es sogar begrüßen, weil ich glaube, das hat mit Tierwohl dann gar nichts mehr zu tun, was da passiert. Also ich war das ja gerade Anfang Februar selber in Südafrika, wo man hat bei uns sogar in den Medien gelesen, wo ein riesen Tiertransportschiff quasi vor der Küste Kapstadt gehalten hat und einfach niemand mehr gewusst hat und man wirklich glaubt, es war unvorstellbar, der Gestank, ja. Und man hat das Schiff aber nicht gesehen, ja. Das war ja, weiß nicht, wie viele Seemeilen vor der Küste. Und dann habe ich so für mich selbst als Bauer gedacht, ja, um Gottes Willen, wie muss es den Tieren auf diesem Schiff gehen? Und ich glaube, das auch dann in diesem großen Zusammenhang zu sehen, würde die Diskussion vielleicht sogar in Richtung Laborfleisch ein bisschen zu verändern. Ich glaube, die Ängste in Österreich sind einfach da, wenn man sagt, okay, wir haben hier Grünland, wir haben hier Weidehaltung, wir haben die größten Tierschutzgesetze und wir diskutieren hier vielleicht über eine Abschaffung. Ja. Ich glaube, da ist der Konsument, die Konsumentin in Zukunft einfach gefordert, zu sagen, welches Fleisch esse ich. Ja. Und ich glaube auch, dass wahrscheinlich nicht so passieren wird, dass man die Tierhaltung komplett abschaffen kann mit dem. Aber die Gefahren sind natürlich da, dass vielleicht dann eine Industrie kommt und sagt, passt, ich mache mir einfach so groß, da ist so viel Kapital dann zur Verfügung, dass ich sehr wohl vielleicht die bäuerliche Landwirtschaft damit umbringe. Und deshalb, glaube ich, ist auch diese Wachsamkeit irgendwo da.
Wenn wir jetzt noch kurz bei Österreich bleiben, Sie haben ja vorhin dieses Bild entworfen, Herr Reuer, von den grasenden Kühen auf der Weide oder auf den Almen etc. Trotzdem gibt es ja auch in Österreich sehr viel Massentierhaltung. Die Betriebe werden tendenziell größer, wie man in den Statistiken sieht. Glauben Sie nicht, dass Laborfleisch auch sehr viel von dieser intensiven Tierhaltung in Österreich ersetzen kann?
Ich muss Ihnen jetzt ganz ehrlich sagen, Herr Ballinger, wir haben in Österreich, jeder, der was sagt, wir haben Massentierhaltung, der ist ein Lügner. Wir beschäftigen uns bei Landschaft Leben bei jedem Lebensmittel auch mit einer internationalen Sicht. Wir haben auch Mengenstromanalysen bei jedem Lebensmittel dabei. Wir sind ein Mini-Mundus-Land. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind als Österreich schon als Einwohner sehr klein mit 9 Millionen Einwohnern. Und unsere Produktionsweise ist so klein. Ja. Also wenn ich mir anschaue, wenn ich es nur in der EU vergleiche oder in Europa, wenn ich es jetzt mit der Ukraine vergleiche, ja, wir haben 22 Milchkühe im Schnitt. Ja. Der größte Milchviehbetrieb in Österreich hat 360 Milchkühe. Das ist international nichts. Nichts. Also in der Ukraine, ich habe bei mir im Podcast gehabt, bei Wer nichts weiß, muss alles essen, die ehemalige ukrainische Landwirtschaftsministerin, die durchschnittliche Kuhzahl ist 12.000 Kühe pro Betrieb. Ja. Bei den Hühnern haben wir, bei den Masthühnern, eine Maximalanzahl von 40.000 Hühnern. Da sagen wir schon, das ist Massentierhaltung, wieder nur im Vergleich zur Ukraine, 5 Millionen Hühner pro Betrieb. Ja. Bei den Kälbern, Holland mästet die meisten Kälber. Wir haben uns einen Betrieb angeschaut, wir haben in Österreich pro Betrieb circa, wenn wir uns einen intensiven Mastbetrieb anschauen, 100, 200 Kälber, in Holland 5,2 Millionen Kälber. Ja. Also ich muss wirklich lachen, wenn irgendwer sagt, in Österreich wir haben Massentierhaltung. Weil da denke ich immer, man sollte halt nicht nur Urlaub fahren und sie am Strand irgendwo hinschmeißen, ja, sondern man sollte dann wirklich einmal die Länder fahren und einmal wirklich dann Landwirtschaft anschauen, ja, weil da wird man mal munter, weil was auf dieser Welt abgeht, ja, an Produktion, wie groß die Betriebe werden, ja, ich kann es nur so nennen, Österreich ist in allem ein Mini-Mundus-Land. Also das, was wir als Massentierhaltung bezeichnen, das ist international, ich meine, wir werden ja international ausgelacht. Ja. Die sagen ja, wie kann das gehen, dass man in so kleinen Einheiten überhaupt noch produziert? Und machbar ist das ja eigentlich nur, weil halt Österreich sehr committed hat zu dieser bäuerlichen Landwirtschaft. Ja. Aber in Wahrheit, wir sind, und darum muss ich da sagen, Massentierhaltung haben wir nicht. Wenn wir jetzt einen Rindermastbetrieb in Niederösterreich anschauen, den Sie vielleicht ansprechen, wo wir Stiere produzieren, ja, wie gesagt, das sind Kleinstbetriebe und natürlich kann man da diskutieren, dieser Betrieb produziert Rindfleisch auf dem Vollspaltenboden, ja, setzt genauso Mais in der Fütterung ein und nicht vielleicht einen hohen Grünlandanteil. Ob das zum Ersetzen ist, vielleicht, ja. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann wieder, naja, vielleicht sollte man einfach die Tierhaltung in Österreich verbessern, noch, mehr Tierwohl noch zusätzlich anzubieten, wenn ihr jetzt denkst, beim Schwein, das Schwein vom Vollspaltenboden. Aber, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, die Konsumentin, der Konsument hat halt gern billiges Fleisch. Und zum Beispiel dieser Vollspaltenboden, egal beim Rind oder beim Schwein, mit dem kann man sehr, sehr billiges Fleisch produzieren. Was ich kenne, Herr Schigotter, ich weiß nicht, das werden Sie vielleicht besser wissen, aber was uns die Forschung sagt, also dass kultiviertes Fleisch, Laborfleisch, irgendwann einmal wirklich als Billigfleisch-Alternative zur Verfügung steht, das ist nicht einmal in 30 Jahren absehbar. Also wenn man sich jetzt die Produktionsweisen in die Bioreaktoren anschaut, die Kühlung dieser Bioreaktoren verschlingt einfach so viel Energie, dadurch sind so viele Kosten da, dass derzeit also in Richtung Billigfleisch nicht einmal gedacht werden könnte. Also es geht da eher wirklich in den sehr hochpreisigen Segment rein. Also derzeit wissen wir von keiner Forschungseinrichtung in Europa oder EU, dass das irgendwo möglich wäre in Richtung Billigfleischsegment. Aber vielleicht wissen Sie da ja mehr dazu.
Herr Schigotter, wie sehen Sie das? Österreich soll also schon super sein, was die Fleischproduktion betrifft, wie der Herr Reuer sagt. Wie viel Potenzial gibt es denn da, wenn es jetzt um die Klimabilanz und den Preis geht, herkömmliches Fleisch durch Laborfleisch zu ersetzen?
Ja, es gibt eine Reihe von Punkten, die ich da gerne aufgreifen würde. Ich fange mal mit dem Letztgenannten an, dieses Thema der Skalierung. Das ist ja das Thema Preis. Was stimmt, ist, dass wenn man im Augenblick schaut, die ersten Länder, wo das jetzt auf den Markt kommt, Singapur, die USA, es kommt Hongkong dazu, da ist es so, dass es am Anfang eher hochpreisige Produkte sind, die eher so in Restaurants angeboten werden oder so. Und es zeigt, dass da tatsächlich noch eine Herausforderung ist in der Skalierung, also die tatsächlich Infrastruktur zu schaffen, damit das quasi in größeren Mengen produziert werden kann. Da reden wir aber nicht über Zeitdimensionen von 30 Jahren oder so. Also gerade diese Woche hat das israelische Unternehmen Supermeat extrem große Fortschritte vermeldet und sagen, sie sind jetzt sehr gut unterwegs in Richtung Preisparität. Es kommt ein bisschen auch auf die Produkte an. Ich sage mal, unstrukturierte Produkte, etwas, was in so eine Wurst reingeht etc. Da werden wir sehr viel schneller an dem Punkt sein. Ich werde jetzt keine Jahreszahlen nennen oder so, das wäre ein spekulativ. Aber da sehen wir das schon so, dass in einer Reihe von Jahren wir in eine Situation reinkommen, dass wir Preisparität haben. Und das ist ja dann tatsächlich der Punkt, wo das relevant wird für einen Massenmarkt. Anders sieht es vielleicht aus so bei Steaks oder so strukturierte Produkte, wo die sehr komplex sind mit Muskel, Fett, Faserung etc. Da wird das wahrscheinlich noch etwas länger dauern. Das ist dieser erste Punkt. Ein zweiten Punkt, den ich aufgreifen möchte, wir haben ja über Österreich gesprochen und darüber, dass Österreich auch wirklich Vorreiter ist bei Nachhaltigkeit in dem Bereich. Das mag sein. Wir dürfen aber eins nicht vergessen, all diese Alternativen, all diese Initiativen, die gerade unterwegs sind, diese Petitionen, über die geschrieben wurde, politische Forderungen in Österreich, die beziehen sich immer darauf, dieses neue Lebensmittel europaweit zu verbieten. Da geht es nicht nur um Österreich. Da geht es darum, dass politisch gefordert wird, dass in der ganzen EU, auch in Rumänien, auch in Bulgarien, wo Tierhaltung ganz anders aussieht, verboten werden soll. Und ich glaube, das gehört dann irgendwo dazu, dass man sich überlegt, es geht hier nicht nur um Österreich. Ein dritten Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist diese ganze Frage der, wer produziert das am Ende eigentlich? Herr Reuer, Sie hatten das ja an ein, zwei Punkten gesagt, das sind dann eher Industriebetriebe am Ende. Das kommt halt drauf an. Am Ende ist das wie beim, ich sag mal als Beispiel, Bierbrauen. Das kann in ganz kleinen Betrieben passieren. Das kann in ganz großen Betrieben passieren. Und natürlich wird auch die Großindustrie daran arbeiten. Im Augenblick sind das weltweit ungefähr 175 Startups, die in dem Bereich unterwegs sind. Viele davon sind klimagetriebene Leute, die quasi mit Technologien daran arbeiten wollen, das Leben auf dem Planeten auch langfristig abzusichern. Und was stimmt, ist, dass zunehmend auch größere Lebensmittelunternehmen sich dafür interessieren. Ich sag mal, in Deutschland ist es zum Beispiel Rügenwalder Mühle, in anderen Ländern sind es andere, die sich einfach dafür interessieren. Auch die Wiesenhofmutter, die dann in so etwas investieren. Die entscheidende Frage, geht das eigentlich nach Hause am Ende mit nur ein paar großen Unternehmen oder ist das breit aufgestellt, wo jeder, der das machen möchte, das produzieren kann, hat viel damit zu tun, ob das auch öffentlich gefordert wird. Und wir regieren einen Bereich, der im Augenblick fast gar nicht öffentlich gefordert wird. Wenn man allgemein verfügbares Wissen schafft, indem man das stärker an Universitäten verankert, dann stellt man so sicher, dass das auch viel breiter aufgestellt werden kann, dezentral aufgestellt werden kann. Es gibt ja in Österreich Universitäten, die sich mit dem Thema beschäftigen, die BOKU in Wien, in Graz, die AKIP. Und auf dem Weg könnte man das auf jeden Fall noch sicherstellen. Vielleicht noch eine letzte Anmerkung dazu. Wo liegen denn tatsächlich auch Chancen für Landwirte in genau diesem Bereich? Ich habe ja vorhin schon gesagt, am Ende ist es ein komplementäres System, wo es auf der einen Seite weiter Fleisch aus der Tierhaltung geben wird und dann kommen halt als neue Option für Verbraucher, die das wollen, auch kultiviertes Fleisch dazu. Es wird aber auch so sein, dass sich auch für landwirtschaftliche Betriebe, die sich diversifizieren wollen, die neue Einkommensquellen schaffen wollen, jenseits von zum Beispiel einer energetischen Verwertung, auch neue Möglichkeiten entstehen. Weil auch kultiviertes Fleisch entsteht nicht aus Luft und Liebe. Das braucht Zutaten. In die Nährlösung kommen noch pflanzliche Zutaten über Algen etc. Das bietet Möglichkeiten für Landwirte. Auch in einem begrenzten Umfang wird es auch die Möglichkeit geben, dass Betriebe dort tatsächlich die Zellen liefern, die es braucht, um diesen Prozess zu starten. Und dann sehe ich ein bisschen weiter in der Zukunft, aber gibt es ja tatsächlich auch Modellvorhaben und Projekte, die sich damit beschäftigen, ob die Landwirte bei sich tatsächlich auf dem Hof selbst Fleisch kultivieren können. Es gibt ja zum Beispiel eine niederländische Stiftung, die das gerade erforscht, ob das möglich ist, ob das ein Wirtschaftsmodell ist, was sich dann auch rechnen kann für Landwirte.
Sie sind ja selbst Biolandwirt, Herr Reuer. Könnten Sie sich sowas vorstellen?
Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, man kann da sicher zustimmen, dass pflanzliche Zusatzstoffe gebraucht werden. Also für einen Ackerbau vielleicht durchaus eine kleine mögliche Alternative. Aber ich glaube, mir geht es da wirklich um die tierhaltenden Betriebe in Österreich zum Beispiel. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nein, weil ich glaube einfach, man hat das schon gesehen, wenn ich jetzt gerade wieder auf die Brauereien komme, von wem werden sie dann, wer hat die Brauunion gekauft? Ja? Gehört halt alles zu Heineken, haben da den größten Marktanteil und ich beschäftige mich sehr viel mit den Brauereien. Ich sehe einfach, wie schwer sich Privatbrauereien in Österreich tun. Ja. Und jetzt hat aber Bier noch eine Marke. Ja. Man stellt das Glas am Tisch und sagt, okay, das ist jetzt ein Schlappminger, das ist ein Stiegl, das ist ein Murauer, ein Hirterbier. Da hat das ein Gesicht. Das Problem ist beim Fleisch, wenn wir jetzt dann vielleicht irgendwann zu McDonald's gehen oder irgendwo und da wird es das geben, dieses Burgerläppchen hat ja dann kein Gesicht. Ja. Und glaube ich, wird es dann brutal schwierig, ja, darauf zu verweisen. Und wir beschäftigen uns ja sehr viel mit Konsumpsychologie und auch über das Einkaufsverhalten. Und wenn man sich jetzt aktuell anschaut, wenn ich nur an das Biofleisch denke, ja, wo ich ja jetzt schon die höchste Qualität hätte, wenn ich jetzt nur beim Schwein bin, ja, wenn man Produktion in Österreich von ungefähr 3% tatsächlich essen, wir aber nur 1,4% Biofleisch. Also dieser Markt ist ja mini, mini klein. Die Masse ist Billigfleisch vom Vollspaltenboden. Ja. Und es ist ja auch beim Rind so, warum ist eigentlich der Rindfleischverzehr nicht wirklich höher in Österreich, weil es halt das teuerste Fleisch ist, generell einmal, ja. Da liegen wir gerade einmal über knapp über 10% des Konsums. Und da denke ich mir schon, also wenn zum Beispiel ja, jetzt Laborfleisch billiger werden würde, und das würde so sein, ja, wie gesagt, ich höre da ganz andere, also wenn Sie werden vielleicht die Alexandra Fuchs kennen, Schigotta, mit der sind wir da sehr viel in Austausch, die sagt uns da gerade ganz andere Dinge, was jetzt die Preisparität betrifft. Da sind wir dann ganz andere Preisklassen derzeit unterwegs und vor allem auch unstrukturiertes Fleisch. Das heißt, wir sind ja bei weitem noch nicht einmal denkbar, ein Steak zu produzieren. Also diese ganzen Bilder sind ja Marketingbilder, ja. Und da denke ich mir schon, also ob das dann irgendwie der Landwirtschaft was bringen könnte, muss ich ganz ehrlich sagen, nein, glaube ich nicht. Ja. Sondern da geht es wirklich dann um Industrie, da ist auch Geld da, da wird auch quasi Geld vermehrt, weil warum soll jetzt uns die Industrie einsteigen? Ja? Und da glaube ich, ist der Bauer nicht der, der was davon profitieren wird. Also dem muss ich ganz klar widersprechen. Und deshalb sind auch diese Ängste da. Also wenn man jetzt einen Sektor, der mal zehntausende Jahre alt ist, ja, also man weiß genau, wann man in Europa mit Landwirtschaft begonnen hat oder so Strukturen aufzubauen, wenn man den Sektor jetzt quasi dann sagt, ja nein, wir brauchen eigentlich nicht mehr. Dass da dann ein Widerstand kommt, das sehe ich hier sehr, sehr legitim, ja. Wirklich. Also, dass da kein Bauer aufhüpft und sagt, juhu, toll, dass Laborfleisch kommt. Also, das ist klar. Also, es werden die Reichsten der Reichen in diesen Sektor weiterhin investieren und genau die werden die Industrien machen. Und es ist zwar nett, dass man das andenkt, dass auf einem Bauernhof ein Bioreaktor steht, aber du brauchst ja dann auch das Wissen, ja. Und als Bauer habe ich ganz andere Ausbildung als wie als Wissenschaftler da zum Beispiel, ja. Also da muss man da ein bisschen aufpassen, da wird auch viel schön geredet und jeder hat andere Interessen. Ich muss da ganz klar sagen, wir als Landschaft leben, also das steht ja schon im Namen drinnen, Landschaft leben, ja, sind natürlich ganz klar und sagen, nein, also wir haben gern Lebensmittel aus der Natur, mit der Natur, aber durchaus auch natürlich Produktionsweisen, die der Natur nachhaltig unterstützend wirken. Ja. Und vielleicht, weil das jetzt noch dazu passt, eine Sache noch zum Thema Klimabilanz. Ja. Wir haben uns die Zahlen jetzt eben mit der Frau Fuchs angeschaut, wo stehen wir aktuell und sie sagen, es gibt nur eine Studie, das stimmt nicht, es gibt sehr viele neue Studien, wo die Klimabilanz nachgewiesen wird. Es ist, man schafft es tatsächlich beim Rind und beim Schwein, dass man annähernd hinkommt, ja, beim Huhn tatsächlich noch nicht. Also da ist man wirklich noch meilenweit entfernt und da wird man schauen, ja, was das dann auch klimabilanztechnisch bedeutet. Ja.
Auf diesen Punkt möchte ich gleich noch eingehen, vielleicht noch ganz kurz, Herr Schigotta. Wie leicht oder schwer ist es denn eigentlich, so einen Bioreaktor auf einem Hof aufzustellen?
Ja, also das sehe ich tatsächlich als eine langfristige Perspektive, sagte ich auch vorhin schon so. Ich glaube, dass es jetzt in der initialen Phase, wo erste Produkte tatsächlich erstmal in die Zulassung gehen und dann auch irgendwann tatsächlich in den Markt kommen, dass das am Anfang nicht im Mittelpunkt stehen wird, weil es ja in der Tat sich damit auch Anforderungen, wie Reuer sagt, auch an Landwirte dann halt sich damit verbinden. Und ich glaube, der relevante Punkt am Anfang wird jetzt einfach sein, wir haben eigentlich, bevor erste Produkte auf den Markt kommen, zwei große Herausforderungen. Das eine ist, dass sie zugelassen werden müssen. Und das andere ist, dass dieser Prozess weiter skaliert werden muss, damit es halt mit den Preisen auch hinkommt. Bei der Zulassung ist es so, wir haben in Europa das mit Abstand ich sag mal, gründlichste und anspruchsvollste Sicherheitssystem, was das betrifft, auf der ganzen Welt. Also in Europa gilt ja das Vorsorgeprinzip. Das heißt, wenn ich ein neuartiges Lebensmittel habe, neuartig waren auch mal Dinge so wie Chiasamen oder so, dann muss das zunächst einmal durch einen Überprüfungsprozess gehen. Und da gucken sich dann die europäischen Behörden, also die EFSA ist das, die sitzt in Parma in Italien, gucken sich die Wissenschaftler tatsächlich alle Aspekte von Produktsicherheit an, also Toxizität, Allergenizität etc. Und auf der Basis wird das Lebensmittel dann für Europa zugelassen. Und wir haben jetzt auch einen ersten Zulassungsantrag in der EU seit 2 Monaten. Das ist Entenstopfleber von einem französischen Unternehmen und ist, glaube ich, ein Produkt, wo wir jetzt gucken, das wird jetzt ein bisschen dauern, wahrscheinlich 2 Jahre, 3 Jahre dauern. Im besten Fall sind es 18 Monate, bis wir dann tatsächlich auch eine erste Zulassungsentscheidung hatten. Und der zweite Punkt ist halt die Skalierung. Und die Skalierung verbindet sich das mit dem Preis. Mit der Skalierung, also tatsächlich dann auch mehrere dieser Fermenter aufzustellen, sodass man relevante Marktmengen herstellt, verbinden sich am Ende auch die Nachhaltigkeitsbilanz. Weil wenn ich ein Produkt tatsächlich skaliere, wenn ich die Prozesse größer denke, dann verbessert sich auch die Nachhaltigkeit. Also es gibt im Sektor tatsächlich eine größere Studie, die mit empirischen Daten arbeitet, die peer-reviewed ist. Sie ist aus dem letzten Jahr, wo so von ungefähr 15 Unternehmen Daten anonymisiert reingegangen sind. Und die rechnen das hoch in skalierten Maßstab und sagen, wenn wir im Jahr 2030 eine Anlage haben, wo 10.000 Tonnen im Jahr hergestellt werden, also nicht der heutige Maßstab, sondern das schon etwas weiter gedacht im industriellen Maßstab, dann ist es so, dass wenn ich erneuerbare Energien einsetze, wir sehr, sehr hohe Nachhaltigkeitsfaktoren haben. Also ich sage mal 92% weniger Emissionen bei Rindfleisch, 90% weniger Fläche. Das ist übrigens auch Fläche, die dann auch helfen kann, dabei Biolandwirtschaft auszubauen. Beim Schwein ist es schon ein bisschen weniger. Und ich gebe Herr Reuer recht, dass auch in dieser Studie beim Thema Hühnerfleisch das so ist, dass ich dabei den CO2-Emissionen noch nicht in eine Reduktion reinkomme. Man darf aber nicht vergessen, das ist alles noch sehr, sehr jung. Das ist ein junger Bereich. Und das ist quasi, wir reden jetzt über die erste Generation. Dinge verbessern sich. Die erste Solarzelle war auch nicht perfekt. Und wenn man jetzt diese Dinge weiterentwickelt, die Zusammensetzung des Nährmediums, das Recycling des Nährmediums, die Fermenter, das Biodesign der Fermenter, dann sehen wir, dass sich da auch noch richtig viele Dinge tun lassen. Und ein ganz relevanter Punkt ist tatsächlich der Einsatz von erneuerbaren Energien. Also wenn ich erneuerbare Energien nutze, dann reduziere ich da den CO2-Emissionen bei der Produktion von kultiviertem Fleisch um 80%.
Tatsächlich war ja der Energieverbrauch in Bezug auf Laborfleisch immer eines der großen Themen, das auch Kritikerinnen und Kritiker angeführt haben. Was glauben Sie denn, Herr Reuer, wie viel Potenzial hat denn Laborfleisch, wenn es jetzt ums Klima geht und die CO2-Emissionen, da die Fleischproduktion nachhaltiger zu machen?
Naja, man muss die Fleischproduktion immer wieder anschauen, wo sie passiert. Wenn ich jetzt Fleisch in unserem Österreich produziere, in unseren Breitengraden, mit dem Grünlandanteil, dann glaube ich, und auch mit der Kreislaufwirtschaft, dann wird da so schnell das Laborfleisch keine Konkurrenz darstellen. Wenn ich mir es aber dann anschaue, eben wenn ich in Länder gehe wie Südamerika oder Nordamerika, wo halt wirklich dann Mais hauptsächlich als Energiequelle verfüttert wird, dann muss ich mir natürlich dann die Frage schon stellen, wo ich diese Futterdruck, also diese, esse ich ja als Mensch Getreide, ja, oder gebe ich es dem Tier, also mache ich diesen Umweg über das Tier. Und da stellt sich die Frage natürlich schon berechtigterweise. Ja. Darum sage ich, es kann durchaus einmal Sinn machen für gewisse Länder oder für gewisse Produktionsweisen, dass man da in vielen, vielen Jahren vielleicht sogar über dieses Thema kultivierte Fleisch diskutiert. Die Angst, was ich ein bisschen habe, das sage ich auch ganz persönlich, das ist sicher das auch, dass man das halt dann den Konsumenten nicht erklären kann. Du, wir haben in Österreich eigentlich eh eine andere Produktion. Du kannst eigentlich beruhigt Fleisch aus Österreich essen, weil das sehen wir ja jetzt schon, wie schwierig das ist, weil natürlich auch von NGOs sehr oft wieder die Zahlen dieser Welt präsentiert werden. Und ich denke nur an eine Zahl, 15.000 Liter quasi Wasser pro Kilogramm Rindfleisch. Wir haben das dann einmal tatsächlich runtergerechnet. Was bedeutet das in Österreich? Gibt es diese Zahl überhaupt? Und das Spannende war, dass da einfach auch der Regen mit einberechnet ist bei diesen 15.000 Liter. Das heißt, von diesen 15.000 Liter sind jetzt international gesehen 14.200 Liter Regen. Ja. Muss man aber fairerweise sagen, es regnet auf dieser Erde, ob da jetzt eine Kuh grast oder nicht, das ist dem Regen ziemlich egal. Ja. Und wenn man das auf Österreich umrechnet, sind es gar nicht 15.000, sondern aus dieser Berechnungsmethode 8.600 Liter. Und tatsächlich der Verbrauch pro Kilogramm Rindfleisch ist dann irgendwo bei 223 Liter technisches Wasser. Und da sage ich, das ist halt natürlich schon immer, wie mit Zahlen auch gearbeitet wird. Ja, natürlich ist diese Zahl 15.000 Liter pro Kilogramm Rindfleisch voll schockierend. Ja. Wenn ich aber dann sage, na, eigentlich sind es nur 200 Liter Wasser. Ja. Und in Österreich haben wir aber zum Beispiel, das muss man auch wissen, von unserem gesamten Trinkwasser, was uns zur Verfügung steht, nutzen wir 3%. Der Rest rinnt von unseren Bergen einfach runter in die Flüsse und durch Österreich durch. Also 3% nutzen wir tatsächlich, 97% rinnen durch Österreich durch, was nicht genutzt wird. Und darum sage ich immer, das sind halt dann so Zahlen, wo ich sage, die kann ich extrem strapazieren, wenn ich was in eine Richtung lenken möchte. Ja. Und da tut man sich dann schon sehr schwer, faktenbasiert zu kommunizieren und sagen, okay, was sind jetzt Fakten? Stell mal beide Systeme nebeneinander hin und dann wird schon Aufgabe, den Konsumenten überhaupt nur zu erreichen. Und daher, Schigotta, habe ich halt einfach die Angst, ja, dass halt, wenn ich mir jetzt anschaue, wie kapitalintensiv da investiert wird in Laborfleisch, kultiviertes Fleisch, man weiß ja, die reichsten Männer dieser Welt investieren dort. Da ist so viel Geld da, ja, dass ich natürlich das bei Marketing super durchpushen kann. Und wo ist in der Landwirtschaft Geld vorhanden? Ja, wenn ich mir das Einkommensniveau anschaue, wo die Landwirtschaft in Österreich liegt, da ist ja kein Geld da, da ist ja kein Kapital da. Das heißt, die Angst habe ich schon, dass dann einfach mit Marketing da drüber gefahren wird und die Menschen sagen, ja, hört sich cool an, super tolle Zahlen, alles ist gut. Und die Angst habe ich.
Wenn wir jetzt noch kurz bei den Zahlen bleiben, in Österreich werden jedes Jahr mehr als 500.000 Tonnen an Soja importiert, die hauptsächlich als Kraftfutter verwendet werden und vor allem aus Südamerika kommen. Glauben Sie nicht, dass es da noch viel Potenzial gibt, die zu ersetzen? So nachhaltig, wie Sie es beschreiben, kann es ja angesichts dieser Mengen nicht sein.
Ja, wir haben ja Gott sei Dank in Österreich schon die Situation, das geht ja hauptsächlich an das Schwein und Teil davon noch an die Rindermast. Wir haben die Milch schon umgestellt, der ganze Geflügelbereich schon umgestellt bis hin zu den Legehennen. Ich frage mich da eher, wenn ich wirklich das Thema habe, ja, und ich sage, ja, ich möchte da nur eine Reduktion, warum bin ich dann als Konsument nicht bereit, vielleicht so einen kleinen, geringen Mehrpreis zu zahlen und mir habt die Eiweißversorgung aus Europa, das ist ja das Problem. Darum nutzt es ja die Schweinemast immer noch, weil es einfach billiger ist und damit billigstes Schweinefleisch produziert werden könnte. Kann. Und dann natürlich stellt sich für mich auch die Frage, warum muss ich dann eigentlich kultiviertes Fleisch essen? Warum sage ich dann vielleicht sogar als Konsument nicht, nein, dann ist ich lieber pflanzenbasiert, vegan. Wäre ja eine Alternative. Ja. Wir gehen ja jetzt davon aus, dass wir jetzt irgendwo im Jahr 2060 ungefähr 10 Milliarden Menschen sind, also damit 2 Milliarden mehr. Und da muss man natürlich schon sagen, wenn die alle dann mehr Fleisch essen wollen, ja, dann wird es wirklich problematisch. Ja. Das wird sich mit der Tierhaltung wirklich nicht ausgehen. Und da muss ich dann eher sagen, ob ich dann nicht sogar sage, warum wieder irgendwie Fleisch, warum ist dann nicht mehr Pflanzen passiert? Also die Diskussion würde ich dann auch gern dann dazu führen. Ja. Also wie gesagt, ich bin da schon eher sehr kritisch dem Laborfleisch gegenüber, weil ich halt auch wirklich sehe, dass man wahrscheinlich da einzelne wenige Industrien unterstützen werden, ja. Die, was wir nicht steuern können, die, was wir nicht sozusagen in der Hand haben und einfach viele, viele, viele bäuerliche Betriebe, für die ist der Untergang weltweit.
Ich würde gerne nochmal auf den einen Punkt eingehen, den Sie genannt haben, dass das im Augenblick eine Industrie ist, die von einigen Investoren vor allen Dingen angetrieben wird. Wenn man sich das anguckt, dann ist es tatsächlich ein Bereich, der über die letzten 10 Jahren vor allen Dingen so von Risikokapital finanziert wurde, also von Leuten, die Startups finanzieren. Und ja, da sind jetzt auch so ein paar Menschen aus dabei, die halt so Deep-Tech-Sachen finanzieren. Das stimmt. Das ist ja aber auch etwas, was wir durchaus auch kritisieren und sagen, das ist etwas, was man ändern müsste. Da müsste viel mehr technisch dran geforscht werden mit öffentlichen Geldern, so wie das in anderen Bereichen auch ist. Also ich sage mal, in dem Bereich der Energiewende, im Bereich der Transportwende, haben Regierungen überall auf der Welt wahnsinnig viel Geld in Forschung ausgegeben, um an all diesen Technologien, erneuerbare Energien zu forschen, um an E-Mobilität zu forschen etc. Und in dem Bereich Ernährung ist es tatsächlich so, dass die Forschung an diesen Dingen, an pflanzlichen Alternativen, an Alternativen wie kultiviertem Fleisch, so in diese Welt der Venture Capitals reingerückt ist. Das ist aber eigentlich nicht richtig und deswegen sollte die österreichische Regierung und andere europäische Regierungen doch eher darin investieren und sagen, auch ganz zielgerichtet, nicht einfach sagen, ja, mach da irgendwas, sondern investieren darin, wie stelle ich denn kultiviertes Fleisch so her, dass es besonders nachhaltig ist, dass es sich einfügt in Dinge wie Kreislaufwirtschaft etc. Das ist ein Weg, wie ich das wirklich verhindern kann, dass das am Ende, ich sag mal, sich auf ein paar privatwirtschaftliche Akteure verteilt. Einen anderen Punkt, den ich gerne noch ansprechen wollte von dem, was Sie, Herr Heuer, gerade sagte, ist das Thema, wollen wir den Menschen nicht einfach sagen, dass sie dann mehr pflanzliche Produkte essen sollen? Ja, klar, ich auch völlig bei Ihnen. Wir beschäftigen uns ja auch mit pflanzlichen Produkten als Good World Institute. Der Punkt ist nur, die Erfahrung zeigt, Umfragen zeigen, die tatsächlichen Statistiken, wie die Leute konsumieren, dass ich damit bislang nur einen gewissen Teil der Menschen erreiche und dass es dort wirklich so eine gläserne Decke gibt, ab der es zumindest im Augenblick einfach nicht mehr weitergeht. Wir sehen, dass bestimmte demografische Gruppen, das sind vor allen Dingen Männer zum Beispiel, sich noch etwas schwer tun mit pflanzlichen Alternativen und die aber in Umfragen überdurchschnittlich häufig sagen, gegenüber sowas wie kultiviertem Fleisch, da wären wir aufgeschlossen. Das würden wir mal probieren, da würden wir mal schauen. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen Punkt, den man da beachten muss. Dieses Thema kultiviertes Fleisch werden wir ja sehr lange gar nicht in einer reinen Form sehen. Sie sagten es vorhin schon, dass das im Augenblick eher noch so hybride Produkte sind mit kleinen Beimengungen. Das wird auch noch eine Weile so bleiben. Aber diese kleinen Beimengungen von kultiviertem Fleisch, die im Augenblick zum Beispiel gerade in Singapur verkauft werden, die tragen wirklich dazu bei, die Qualität der pflanzlichen Produkte auf so ein Level zu heben, dass sie doch nochmal attraktiver werden für andere Menschen. Also diese Dinge, pflanzliche Alternativen, kultivierte Zutaten, das spielt durchaus auch zusammen und kann einfach nochmal helfen, mehr Menschen zu erreichen, die man im Augenblick noch nicht erreicht.
Stichwort Kreislaufwirtschaft. Welche Auswirkungen sehen Sie beide denn da in Bezug auf Laborfleisch?
Ja, ich sehe schon das Problem des Düngers zum Beispiel. Wir haben ja natürlich durch die Tiere einen natürlichen Dünger. Man sieht das ja im Intensivackerbau, dass das alles fällt durch die Spezialisierung, weil man gerade in Niederösterreich unterwegs ist. Hat sich so entwickelt und ich denke mal, dass das diesen Punkt noch verschärfen würde. Also man muss sich schon die Frage stellen, kann man dann die Kreislaufwirtschaft überhaupt noch aufrechterhalten? Wie düngt man dann weiterhin die Pflanzen? Mache ich das immer nur noch mit Mineralstoffdünger, wo wir auch wissen, dass der extrem energieintensiv ist? Also das sind schon für mich so spannende Themen und man muss halt schon sagen, Österreich hat sich halt schon sehr lange auf diesen Weg gemacht, also durch das Umweltprogramm der EU zum Beispiel seit 1995, wo wirklich zwei Drittel der Landwirte umweltgerecht arbeiten. Bio-Weltmeister habe ich schon erwähnt. Und das sehe ich da schon als sehr gefährdet an. Also können wir das dann überhaupt noch aufrechterhalten oder brechen uns diese Systeme eigentlich dann zusammen? Weil eins muss man schon sagen, wir haben halt gerade in Österreich, und da kann man wirklich auch sozusagen mal auf der ganzen Welt unterwegs sein und sich das anschauen. Es gibt natürlich in der USA Betriebe, die was sehr nachhaltig wirtschaften, auch in Südamerika, aber es sind einzelne. Und so ein Land wie Österreich findet man eigentlich ganz, ganz selten. Ich finde es immer total schade, dass wir in der Öffentlichkeit auch oft sehr viel schimpfen über unsere Landwirtschaft. Ja. Aber in Wahrheit haben wir ein Juwel. Und dieses Juwel gilt es halt auch zu verteidigen. Ja. Und man darf durchaus auch offen sein für neue Dinge. Ich habe da auch kein Problem, wenn sich wer pflanzenbasiert ernährt und da kommt eine Beimischung von kultiviertem Fleisch dazu, dann wird das genauso möglich sein. Aber man muss halt immer am Boden bleiben, ein bisschen auf der Realität. Genauso wie der Herr Schigotta gesagt hat, dass wir reines, kultiviertes Fleischlaberl essen werden, da werden wirklich noch viele, viele Jahre ins Land ziehen. Und dann, glaube ich, ist es halt schon wichtiger, dass man sich anschaut, wer produziert, wo kommt es her und wer steckt dahinter. Ja. Wir versuchen das auch bei den Brauereien. Wir sagen dann auch, zum Beispiel beim Bier, kauf ein Bier, wo halt wirklich die Wertschöpfung in der Region bleibt und vielleicht nicht der Gewinn dann irgendwo ins Ausland wandert. Aber da merken wir auch, selbst da ist schwierig, weil der einfache Konsument erkennt zum Beispiel, nehme ich jetzt nur her, ja, Schladming, ein Bier, wo ich zu Hause bin. Ja. Wir haben da eine nette, liebe kleine Brauerei mitten in Schladming. Die Einheimischen glauben ja wirklich, dass das ist Schladminger. Ja. In Wahrheit gehört es zu Brauernjahren, die Brauernjahren wurde an Heineken verkauft, ja. Heineken ist einer der größten Bierbrauer der Welt. Also das heißt, mit jedem Kauf dieses Bieres unterstütze ich eigentlich einen Weltkonzern. Ja. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt irgendein Schlappminger, der was das Bier trinkt und kauft, bewusst ist. Ja. Wenn ich jetzt ein Murauer Bier kaufe, ja, das gehört Genossenschaftern, ja, das gehört Privatmenschen rund um Murau, dann unterstütze ich, da bleibt das Geld wirklich in Murau zum Beispiel vor Ort. Und das sind halt so Dinge, wo ich merke, das am Konsumenten näher zu bringen, ist sehr, sehr schwierig. Ja.
Wie ist Ihre Meinung dazu, Herr Schigotta? Kreislaufwirtschaft und Laborfleisch, wie geht das zusammen? Wie kann das in Zukunft aussehen?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das Thema kultiviertes Fleisch nicht singulär gesehen wird, sondern wirklich in Stoffströmen gedacht wird und welche Rolle das spielt in einem gesamtheitlichen System. Und da sehen wir, dass gerade über die Frage Nutzung von Nebenströmen aus der Landwirtschaft da wirklich noch ganz großes Synergiepotenzial da ist. Es wird ja jetzt noch, da gibt es noch keine finale Antwort, aber es wird von verschiedenen Universitäten und Startups daran geforscht, was kommt am Ende rein in die Nährlösung. Und da gibt es durchaus die Idee, vor allen Dingen Seitenströme zu nehmen aus anderen Bereichen, so Rapskuchen etc., die nicht wirklich verwendet werden bei der Produktion. Und das zu erschließen und quasi ein gesamtheitliches Bild davon, wie das Lebensmittelsystem aussieht und welche Rolle darin kultiviertes Fleisch spielt, das ist, glaube ich, eine der Aufgaben für die nächsten Jahre. Und bei dem Thema Düngung, ja, also ich sage mal, im Augenblick ist es ja jetzt nicht so, dass wir ein zu wenig an Dünger haben, sondern eher ein zu viel. Und wenn man das ernst nimmt, was wir ja vorhin schon so diskutiert haben, dass kultiviertes Fleisch, Fleisch aus der Tierhaltung nicht vorhat abzulösen, sondern sinnvoll zu ergänzen, dann stellt sich, glaube ich, diese Frage mit der Düngung so nicht, weil das wird ja alles weitergehen.
Ich bin da auch noch der Meinung, aber Herr Schigott, die Frage ist wirklich, das sind jetzt die Ansichten von Ihnen und von mir, am Ende des Tages wird es der Markt sein, also die Konsumentin und der Konsument, und die werden darüber entscheiden, ist es eine sinnvolle Ergänzung. Und da muss man der Landwirtschaft diese Ängste schon lassen. Würde es gelingen, ja, kultiviertes Fleisch auch billiger anzubieten vielleicht noch, ja, dann weiß ich einfach, dass der Großteil der Menschen ja dann tatsächlich auch zu diesem greifen würde und das dann natürlich über den Markt einen gigantischen Impact auf das Leben der bäuerlichen Landwirtschaft hat, ja, und auch Österreich massiv verändern würde. Und das sind schon Dinge, die haben dann Sie und ich nicht mehr im Griff. Ja. Ich weiß, das ist jetzt wirklich, das ist in weiter Ferne, dass es wirklich so billig werden kann. Aber man weiß ja nie, wo die Richtung hingeht. Ja. Und deshalb möchte ich auch nochmal betonen, hat die Landwirtschaft durchaus berechtigte Ängste. Ja. Man kennt das ja ein bisschen aus der Vergangenheit. Ja. Wenn ich jetzt anschaue, wenn wir die Supermarktdichte anschauen in Österreich, dass man mit drei Händlern, das ist jetzt Spar, die Billa und Hofer, 91% quasi des Marktes bedient, dann weiß man als Landwirtschaft, okay, ich habe noch drei Abnehmer, ja, und da hast du keinen Spielraum mehr. Und deshalb sind diese Ängste da, weil die Landwirtschaft schon ein paar Mal diese Erfahrungen gemacht hat, wie eng das auf einmal wird, wenn es keinen Ausweg mehr gibt.
Ich glaube halt, das Wichtige ist, dass man jetzt da tatsächlich auch diese Ängste ernst nimmt und darüber spricht. Und dass es ein Dialog ist, der jetzt entsteht, der, glaube ich, so in den letzten 15 Jahren zu dem Thema nicht stattgefunden hat. Und wichtig ist dann aber, dass wir da wirklich alle gemeinsam quasi auf dem Boden von Fakten am Ende darüber diskutieren, dass wir da realistisch drüber diskutieren und empathisch drüber diskutieren. Und am Ende wird es so sein, wie Sie sagen, am Ende wird es der Markt entscheiden. Ich glaube, es gibt ja auch sehr unterschiedliche Umfragen darüber, wie viele Leute wollen das Essen in Österreich. Die sind sehr unterschiedlich und ich glaube, das sagt auch jetzt gar nicht so viel aus. Aber ich finde, am Ende sollte es doch auch so sein, dass wenn die Behörden sagen, das ist ein sicheres Lebensmittel, dass es dann am Ende auch den Verbraucherinnen überlassen bleibt und dass wir aber gleichzeitig gucken müssen, was bedeutet das in der Konsequenz halt für kleinbäuerliche Betriebe in Österreich.
Herr Schigott, Sie sagen, es braucht einen Dialog, wie er vielleicht auch heute zwischen Ihnen beiden stattgefunden hat. Vielen Dank Ihnen, Herr Schigott, und auch Herr Reuer für das Gespräch und für die interessanten Informationen.
Gern, danke.
Danke, sehr gern.
Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Für weitere Anregungen und Feedback schreibt uns gerne ein E-Mail an zukunft@derstandard.at. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das über ein Abo tun. Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunft. Ich hoffe, dass ihr auch dann wieder dabei seid. Ich bin Jakob Pallinger. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Tschüss und bis zum nächsten Mal.